Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns ist heute Felix Schenk zu Gast. Felix ist Autor und als Papa ohne Plan auch auf Instagram unterwegs. Wir möchten heute mit ihm darüber sprechen, warum wir eigentlich noch immer von echter partnerschaftlicher Gleichberechtigung weit entfernt sind und warum wir unsere Vorstellungen von Männlichkeit radikal überdenken sollten. Felix hat das Buch »Hat die Mutti heute frei? Alte Rollenbilder überwinden und zu aktiver Vaterschaft finden« geschrieben. Herzlich willkommen, Felix.
Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Felix, du bist als Kind einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Dir fehlte also ein Vorbild in Bezug auf das Vatersein. Wie genau war denn das für dich? Und du wolltest es ja auf jeden Fall besser machen und für deine Kinder da sein. Was genau hattest du dir denn vorgenommen?
Ja, genau. Also das stimmt, so wie du sagst. Ich bin bei meiner Mama groß geworden. Dazu möchte ich noch stellen, dass meine Oma auch einen ganz großen Anteil daran gehabt hat, weil die quasi zwei Häuser weiter gewohnt hat und ich somit quasi ja mehr oder weniger von zwei Frauen großgezogen worden bin. Okay. Und ich hatte halt von Anfang an, als ich wusste, dass unser erster Sohn unterwegs ist, da war halt einfach so eine inhaltliche Lücke in meinem Kopf. Ne? Ich hatte so ein paar Menschen in meinem Umfeld natürlich, von denen ich wusste so, okay, das sind Väter, die machen das ungefähr so. Das waren alles, ohne das jetzt groß negativ zu meinen, sehr tradierte Vaterrollen, so mit Einzelernährer und solche Geschichten. Mhm. Und ich habe halt einfach für mich ganz schnell den Anspruch gefunden, ich will meinem Sohn oder meinen Söhnen der Vater sein, den ich selber so gebraucht hätte. Und wenn man es ganz runterbricht, könnte man auch sagen, ich hätte einfach nur da bleiben müssen und meine Frau nicht verlassen, ist quasi das, ist ja schon 100% ja, plus. Aber natürlich war der Anspruch ein anderer. Und ja, ich habe versucht, das von Tag 1 an mehr und mehr mit Inhalt zu füllen, habe versucht, da irgendwie auf Augenhöhe mit meiner Frau zusammen von Anfang an die Dinge aufzuteilen, die so anfallen. Und bin heute an dem Punkt, wo ich sage, naja gut, dieses alter Ego, Papa ohne Plan im Sinne von mir fehlt die Blaupause, da hat sich natürlich mit der Zeit ein bisschen ein Plan etabliert, aber nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch Tage, wo ich da stehe und denke mir so, wow, Wahnsinn, also das ist einfach so eine Riesenaufgabe, Elternschaft sowieso, und ich denke halt dann so mit, ich sag mal, der Startschwierigkeit, dass genau das Rollenvorbild für das eigene Dasein fehlt, einfach nochmal ein bisschen schwieriger an der einen oder anderen Stelle.
Ja, also wir sind ja alle mit Rollenbildern aufgewachsen, die uns irgendwie beeinflusst haben. Wie sehr, das hat dich aber dann doch etwas überrascht, glaube ich. Du hast auch unbewusst einige Verhaltensweisen übernommen, die du zunächst gar nicht als problematisch wahrgenommen hast. Welche waren denn das?
Ja, also ich glaube gerade so der Blick auf Männlichkeit ist so ein Thema, wo ich erst sehr viel später nach so den ersten Erkenntnissen im Bereich Vaterschaft gemerkt habe, dass ich da einfach auch noch ein ganz krass tradiertes Bild habe und hatte. Ich bin halt sehr viel ja so einem Ideal von Männlichkeit hinterhergerannt, was von Stärke irgendwie dominiert ist und was so dieses Bild des unverrückbaren Felses auch irgendwie so in sich hatte. Mhm. Trotzdem ich von zwei Frauen groß geworden bin, wo man ja jetzt quasi rein interpretieren könnte, okay, der hat jetzt sehr viele klassische feminine Attribute mitbekommen und der hat bestimmt sehr viel zarte und weiche Dinger an und in sich oder sowas. Mhm. Das gab es natürlich, und Weinen war auch hier bei uns zu Hause nie irgendwie ein Tabu, und wir haben da auch offen drüber geredet. Und trotzdem habe ich erst so im Rahmen der Therapiearbeit irgendwie mit Mitte 30 angefangen zu lernen, dass es halt wirklich okay ist, ne, nicht okay zu sein, und dass man halt auch seine Schwächen ruhig nach außen tragen kann, um damit Räume zu öffnen, und dass einem dann halt ganz schnell Menschen begegnen, die sagen, ja, verstehe ich, geht mir auch so, danke, dass du darüber sprichst.
Felix, wie patriarchalisch ist denn unsere Gesellschaft noch, und wie sieht es denn tatsächlich mit der Gleichberechtigung aus?
Ja, ich glaube, sie ist noch ganz schön doll davon geprägt. Und ich habe damals als krasse Lektüre für mich Alexandra Zykonow, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, gelesen, was mir unheimlich die Augen geöffnet hat, über diese tief verwurzelten Strukturen des Patriarchats in unserem alltäglichen Leben, sei es der Care Gap oder der Pay Gap und so weiter. Und ich finde einfach, man muss sich als Mann, der sich sowas wie aktive Vaterschaft auf die Fahne schreiben möchte, damit eben genauso auseinandersetzen wie mit dem, was zu Hause anfällt. Also nicht nur mit dem, was ich in meinem täglichen Leben vor den Füßen habe, nämlich meine Kinder, Windeln, Einkäufe, nächtliches Hin- und Herschuckeln, das Wissen der richtigen Schuhgröße, wann ist der nächste Impftermin. Das sind alles sehr praktische Dinge, aber ich glaube, man muss sich auch zumindest ein Bewusstsein dafür schaffen, was im Hintergrund seit vielen Jahrhunderten passiert und was da für Strukturen aufrechterhalten werden von Männern für Männer, um dann irgendwann mal zu sagen, ey, wisst ihr was, wir leiden da eigentlich alle drunter. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn mich Menschen dann fragen, so ja, aber wo leiden denn da Männer unter dem Patriarchat? Und das einfachste und prägnanteste Beispiel, wo ich meine Hand für ins Feuer lege, was jeder Mann schon gehört hat, ist dieses Stell dich nicht so an. Komm, suck it up, ne? Dieses jetzt heul nicht oder sowas, ne? Ja. Muss doch nicht weinen, ist doch für Mädchen. Wirklich, das begegnet mir so häufig, wenn ich irgendwo auf dem Spielplatz bin, ich höre, dass die ältere Elterngeneration oder die Großelterngeneration sagen, ich hab's gesagt bekommen, und ich finde, da steckt so viel Schlimmes drin, weil das, wenn du das nur oft genug gesagt bekommst, dann glaubst du das auch. Und wenn wir darauf achten, wie wir mit unseren Kindern reden, dann entsteht da eine andere Wahrheit in deren Köpfen. Wenn ich dem die ganze Zeit sage, ey, du bist voll der Waschlappen und hör mal auf zu heulen jetzt und du bist voll das Mädchen und jetzt heul doch nicht schon wieder und steh da auf und ach, war doch nichts. Ja doch, das war ja was für das Kind und da ist ja was passiert. Und ja, auf die Sprache achten, das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich.
Total. Also wir sehen, es gibt auf jeden Fall eine ganz klare Lücke zwischen dem Anspruch, den es ja mittlerweile, den mittlerweile viele haben, und aber der Realität. Ja. Du sagst ja, aktive Väter braucht das Land. Was genau meinst du denn damit und wie schaffen Väter das?
Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Es gibt, glaube ich, viele Teilbereiche, in denen man sich ja einfach ein bisschen weiterbilden kann, um halt auch die strukturellen Dinge zu wissen. Und es gibt halt eine ganz praktische Seite. Und der Kern von all dem liegt, glaube ich, einfach in der anständigen Kommunikation mit der Partnerin oder dem Partner. Nämlich, dass man auch mal sich wirklich hinsetzt und sich Zeit nimmt und zu gucken, was sind denn jetzt meine Stärken, was sind deine Stärken und vor allen Dingen, was wollen wir wirklich vom Leben? Ich bin mir relativ sicher, dass es Menschen gibt, die auch mit einem tradierten Rollenbild von der Hausfrau und Mutter und dem Karrierevater irgendwie bestimmt für sich privat noch gut fahren, aber ich finde, das ist halt mittlerweile überholt und jeder darf das selber mit Inhalt füllen. Und mein Erleben ist, dass halt ein großes Interesse daran besteht, Vaterschaft moderner zu denken. Viele Leute, die in meinem Alter jetzt sind, Mitte 30 oder auch Anfang 30, die dann Eltern werden, die kommen einfach ins Grübeln. Die sind viel weltoffener, die sind viel weiter. Und ich glaube einfach, da kommt irgendwann so eine Reflexionsfähigkeit dann hoffentlich zum Tragen, wo man sich überlegt, okay, wie war mein Vater, wer war der für mich und was möchte ich von meiner Vaterschaft, was ist mir genau wichtig und vor allen Dingen auch, was möchte ich nicht, ne? Also diese ganz klare Abgrenzung vielleicht auch, und daraus entsteht ja oft schon mal eine erste Idee, was wir für uns als Väter wollen und was wir unseren Kindern weitergeben wollen.
Okay, jetzt gibt's halt so manche Väter, die irgendwie sagen, ja, ich würde ja gerne, aber meine Frau lässt mich nicht. Also es gibt irgendwie so das Bild, dass Frauen gatekeepen, dass sie ihrem Partner über die Schulter schauen, ihn bevormunden, beurteilen. Sind Frauen oder Mütter also selbst schuld, wenn die Partner ihre Bemühungen einstellen?
Nein, ich glaube, also ich finde es super schwer, das sowieso pauschal zu beantworten, weil jede Beziehung ist so individuell wie die zwei Menschen oder wie auch immer, wie viele Menschen in ihr drinstecken. Aber gehen wir jetzt mal von einer, in Anführungsstrichen, ich mag das nicht so, aber dieses klassische Familie, Vater, Mutter, Kind, dann muss man halt irgendwie gucken, wer möchte was so. Und wenn man sich da uneinig ist und der Papa dann irgendwie abends nach Hause kommt, nachdem er 9 to 5 im Büro gearbeitet hat und dann meint, er würde jetzt was Gutes machen, wenn er die die Kinder nochmal so richtig aufdreht und wild mit denen spielt eine Stunde vorm Abendessen und am Wochenende dann irgendwie die Riesen-Highlights zündet, dann weiß ich nicht genau, wie viel das damit zu tun hat, sich da wirklich aktiv mit seiner Rolle auseinanderzusetzen. Es braucht halt wirklich so ein ganzheitliches Ding. Du musst auf der einen Seite natürlich in der Präsenz praktisch für deine Kinder da sein. Du brauchst aber auch eine gute Absprache mit deiner Partnerin. Und du brauchst vor allen Dingen, was ich finde oder was ich gelernt habe, ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit, um überhaupt zu checken, was ich von meiner Vaterschaft möchte und was ich eben auch nicht möchte.
Seit der Einführung des Elterngeldes nehmen ja immer mehr Väter Elternzeit. Also während es beispielsweise 2008 nur 21% der Väter waren, waren es 10 Jahre später immerhin schon 42. Das heißt aber auch, dass 58% der Väter überhaupt gar keine Elternzeit nehmen. Jetzt sagen ganz viele, ja, das können wir uns einfach nicht leisten. Ja. Einerseits wird durch eine Arbeitszeitreduzierung natürlich das Geld knapper, aber es ist tatsächlich auch so, dass die Elternzeit häufig noch Einfluss auf die Karriere haben kann und Unternehmen das wirklich immer noch sehr, sehr ungern sehen, wenn Männer in Elternzeit gehen. Ich rege ja bei meinen Vorträgen immer mal wieder an, sich vom Arbeitgeber einfach mal ausrechnen zu lassen, wie hoch der Verlust tatsächlich wäre, wenn man einfach mal ein paar Jahre die Zahl der Stunden auf beispielsweise 30 reduziert. Mhm. Und viele sind dann überrascht, denn das Einkommen reduziert sich nämlich eben nicht um 25%, wenn man jetzt eine 40-Stunden-Woche hatte. Bei einigen reduziert sich dadurch sogar auch noch der Kita-Betrag und die Steuerlast, sodass sie zwar am Ende trotzdem weniger Geld haben, aber der Gewinn an Zeit und Lebensqualität, Stichwort Work-Life-Balance, füreinander trotzdem noch attraktiv ist. Wie habt ihr das dann gehandhabt?
Das ist einer der Punkte, wo ich sage, da hätte ich gerne früher mehr gewusst und hätte mich mehr getraut. Ich bin bei beiden Kindern damals nur 2 Monate in Elternzeit gegangen und zwar jeweils den 1. und den 12. Lebensmonat. Den 1. Lebensmonat einfach, um zu Hause zu sein, um da zu sein, alles mitzubekommen, zu unterstützen, das Wochenbett mitzumachen, die Hebammennachsorge, dass ich das alles mitbekomme, weil mir das sehr wichtig war und uns wichtig war. Und im 12. Monat haben wir dann jeweils mit den Kids eine Reise gemacht, eine größere. Das war damals zusammen so ausgeklügelt und aus der damaligen Perspektive muss ich auch sagen, wäre mein Argument gewesen, ja, mehr wäre nicht drin gewesen, finanziell. Ja. Fakt ist aber einfach, man hat ja die ganze Schwangerschaftszeit, sich Geld zurückzulegen, um sich das zum Beispiel zu leisten. Es gibt da total viele Stimmen und ich hatte jetzt am letzten Wochenende eine Lesung und einen Vortrag und danach gab es noch so ein Sit-Together und da war auch ein junger Papa, der hat gesagt, ja, das wäre einfach nicht so drin gewesen. Ne? Und dann kam halt auch jemand mit dem Argument, hat gesagt, ja, aber du hast ja 9 Monate Zeit gehabt, du hättest ja darauf sparen können. So. Und es ist halt wirklich einfach dieses Bewusstmachen und diese Abwägung von, was ist mir das wirklich wert? Und ich habe dann erst sehr viel später geschaltet und unser großer Sohn ist damals, als er eingeschult worden ist, ein Jahr zurückgestuft worden oder zurückgestellt worden, nennt man das. Und dann war für uns so eine ganz große Lücke und wir haben gesagt, ja, okay, das heißt jetzt entweder der geht noch ein Jahr weiter in den Kindergarten, was überhaupt nicht gut für ihn gewesen wäre, weil da war er einfach schon auch, ne, emotional rausgewachsen. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Dann bin ich zu meinem damaligen Arbeitgeber gegangen. Ich hatte damals eine Stelle als Gruppenleitung in einem Familienzentrum, also in einer großen Kita und habe gesagt, so, das ist keine Frage, das ist eine Ansage, ich bin jetzt ein Jahr in Elternzeit. Unentgeltlich so. Wir haben das durchgerechnet, wir haben das alles kalkuliert, wir haben uns ein Wohnmobil geschnappt und wir waren 9 Monate quer durch Europa unterwegs. Wir haben 15 Länder gesehen, die tollsten Menschen der Welt kennengelernt und das ist eine Zeit. Das ist ein Extrembeispiel, das weiß ich ganz genau, das ist aus einer super privilegierten Position heraus passiert und kalkuliert. Aber das ist einfach sowas, es ist ein Beispiel dafür, was man machen kann, weil dem liegt einfach zugrunde, mach dir Gedanken, was willst du, rechne das wirklich aus und sag nicht nur, oh nee, das kann ich mir nicht leisten, weil es ist halt, wie du gerade eingangs gesagt hast, ne, es geht Steuerlast runter, dann musst du weniger Kita-Betreuung zahlen, weil du bist ja zu Hause, kannst ein eventuelles Geschwisterkind mit betreuen, da gibt's einen riesengroßen Spielraum und ich glaube, da dürfte es noch ein bisschen mehr Bereitschaft seitens der Männer geben, da wirklich mal ins Thema reinzusteigen und vielleicht an den entsprechenden Stellen dann den Leuten zuzuhören, die sich damit auskennen oder die Informationen einfach für sich einzuholen. Denn ich gehe da ganz mit. Ich glaube, da gibt es ein großes Aha und ein großes Überraschungsmomentum, wenn man checkt, was man sich für ein bisschen weniger an Lebenszeit und Qualität kaufen kann.
Ja, total.
Ja, und ich rate dann auch immer, mal langfristig zu denken. Ne? Also ihr habt, nachdem die Kinder wirtschaftlich selbstständig sind, irgendwie noch 20 bis 40 Jahre Zeit, euer Konto zu füllen.
Ja.
Und ich kenne einfach viele Eltern, die zurückschauen und sagen, oh, ja, jetzt verdiene ich total viel Geld, aber eigentlich wünsche ich mir die Zeit mit den Kindern zurück. Und da haben wir ja netto eben gar nicht so viel. Also wo wir wirklich intensiv mit den Kindern Zeit verbringen. Klar, es ist am Anfang anstrengend, aber das nimmt ja relativ schnell ab. Also so die erste Zeit ist wirklich auch die wertvollste für die Kinder.
Total. Absolut, ja.
Also, wie sagt man, die ersten 10 Jahre, ne? Die ersten 10 Jahre wollen die Kinder überhaupt was mit einem zu tun haben und dann geht's ja stetig bergab.
Ja, ich habe mal irgendwo sowas gehört, das war wieder beim Doomscrollen, irgend so ein Reel. Ich glaube, irgendwie in den ersten 10 Jahren verbringst du so viel Zeit mit deinen Kindern, wie dann, ich glaube, im Rest des Ganzen nicht mehr oder so, ne? Weil dann kommt schon Pubertät, Adoleszenz, dann wachsen die raus und dann sind sie irgendwie weg. Und ich meine, das sind natürlich wenige Fälle, wo die Kinder dann noch so stark ans Elternhaus gebunden sind, aber das kennen wir alle von unserer Pubertät und Sturm- und Drangphase, dann willst du erstmal raus und weg und plötzlich gehen die Jahre ins Land und oh Gott, ich darf gar nicht dran denken. Ey.
Du bist ja mittlerweile auch Papa-Influencer mit knapp 70.000 Followern. Ja. Allerdings gibt es bei dir keine Zuschaustellung einer vermeintlichen Familienidylle. Nein. Damit bist du allerdings eher die Ausnahme als die Regel.
Ja.
Wie meinst du, beeinflussen uns denn diese sonst überwiegend heile Insta-Welt?
Ja, das ist ein Ding, was ich auch im Buch behandle und das ist eine Stelle, die ich sehr gerne lese, auch aus dem Buch auf Lesungen. Ich finde halt da ist ein großer Spagat oder da ist eine große Lücke zwischen dem, was wirklich im Leben passiert und was Instagram uns manchmal zeigt. Ich hatte damals, als ich Frischpapa geworden bin, das Problem, ich habe so durch meinen Feed gescrollt und dachte mir so, meine Güte, was sehen die alle gut aus, ne? Die Väter irgendwie oben ohne Sixpack stehen vor der Spülmaschine, Kind hängt glucksend in der Tragetasche, im Hintergrund Mutti Pilates natürlich, weil Yoga ging sofort nach der Geburt wieder, Kind hat sich auch überhaupt nicht irgendwie drüber aufgeregt, dass die Mutter was anderes macht, außer stillen und kuscheln, Geschwisterkind, null eifersüchtig, Kita-Eingewöhnung, alles easy. Und wenn man in so einen Film reinkommt, dann merkt man irgendwann so, oh scheiße, ey, bei mir stimmt irgendwas nicht. Die können das alle besser, was mache ich hier falsch?
Ja.
Und wenn wir nicht anfangen, authentischer über Elternschaft zu reden, dann können wir das auch nicht enttabuisieren, die Wäscheberge, die Augenringe, die Überforderungen, dass wir in alte Rollen verfallen, dass wir Dinge sagen, die wir nicht sagen wollen. Und ich habe das so, ich nenne das immer ganz gerne Unfuck Parenthood, weil ich finde, das ist einfach, das trifft es ganz gut. Wir müssen mal von diesem glorifizierenden Bild von Elternschaft weg. Ich finde, wir können uns viel eher irgendwie auf die Schultern klopfen, wenn wir sagen so, ey, ich fühle dich gerade total, weil nicht, weil du irgendwie ein geiles Posting gemacht hast und ich sehe, du machst dein Workout gerade und dein Kind ist schönes Beiwerk, sondern ich sehe dich an der Kasse stehen und ich sehe, dass du im Drogeriemarkt gerade hart am Fighten bist mit deinem Kind, weil das voll den Meltdown an der Kasse hat und ich nick dir einfach zu und sag dir, ja Mann, schaffst das, du ziehst das heute durch. Wir sind alle da gewesen an deinem Punkt und das ist das, worum es geht. Ich mag dieses Zuschaustellen überhaupt nicht und ich bin froh, dass es einen immer größer werdenden Kreis von Leuten gibt, die die sich da so ein bisschen auch zur Wehr setzen und einfach um Authentizität buhlen, weil ich finde, das ist extrem wichtig in Elternschaft, weil das ist wie mit allem, je offener wir über die Dinge reden, desto mehr Räume öffnen sich, dass plötzlich Menschen sagen, ja okay, krass, ich fühle das, mir geht das auch so, dankeschön.
Ja, absolut. Lass uns mal nochmal auf die soziale Geschlechterrolle von Männern zurückkommen. Was ist denn genau die traditionelle Vorstellung so von Männlichkeit? Und warum sorgen diese Vorstellungen denn für Schwierigkeiten mit der Gleichberechtigung?
Also ich glaube, gesamtgesellschaftlich betrachtet ist ein Mann halt erstmal das stärkere Geschlecht. Da fängt es ja schon an mit der Unbalance. Dann geht es irgendwie oft ums Verdienen, ums Versorger sein.
Mhm.
Und es geht um gewinnen wollen, um emotionale Härte, der Fels in der Brandung zu sein. Egal was passiert, die Welt geht unter. Der Vater, der Mann ist da. Und ich glaube einfach, dass das deswegen mehr und mehr bröckelt und auch langsam mal ad acta gelegt werden kann, weil es gibt halt nicht die eine Männlichkeit. Wir sind alle so, Gott sei Dank, so unendlich divers und so unendlich verschieden und jeder darf das einfach für sich selber ausfüllen und je mehr Räume wir schaffen, um ein breiteres Bild von Vaterschaft und von Männlichkeit zu zeigen, desto mehr schaffen wir das, glaube ich, das tradierte Bild aufzulösen. Und ich glaube, dass es genau deswegen schwierig ist, mit dem tradierten Bild weiterzumachen, weil vielen Leuten gar nicht bewusst ist, wie sehr das schon Einfluss auf kleine Kinder nimmt. Ich hatte damals eine Geschichte im Kindergarten, die steht auch im Buch. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Geschichte von Moritz Neumeier mit dieser Lack-mich-doch-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also er hatte seinen Sohn im Kindergarten mit gemachten Nägeln und dann ist er gehänselt worden und dann ist er quasi mit der Aktion Lack-mich-doch rausgekommen und hat quasi so im Internet für Solidarität um seinen Sohn gebuhlt. Ich hatte das als Erzieher in der Kita, dass der Kleine zu mir kam und sagte, guck mal meine bunten Nägel. Und dann waren da Vorschulkinder im Alter von 5, fast 6, die dann sowas gesagt haben wie, ein Nagellack ist für Mädchen. Und das ist ja nichts, was die im Kopf haben. Das ist ja nichts, was von innen herauskommt.
Ja.
Das sind Dinge, die haben die gehört. Und je mehr solche Dinge halt gesagt werden, desto mehr werden die zur Wahrheit. Und der Kurze hat sich so schlecht gefühlt. Und dann bin ich nachmittags in den Drogeriemarkt gelaufen, habe erstmal meine Community gefragt, ey, sag mal Leute, was kann man denn hier an Nagellack überhaupt kaufen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das war noch gar nicht meine Welt. Mittlerweile habe ich ein gut sortiertes Nagellackregal für mich und meine Jungs. Und tatsächlich ist bei uns meine Frau die Einzige, die keinen Nagellack trägt. Also wir machen das ab und zu, wenn wir Bock drauf haben. Und ich finde halt, das sind alles so kleine Beispiele, wo ich mir immer wieder denke, so, da bricht sich niemand ein Zacken aus der Krone, da fällt niemandem der Penis von ab, wenn da jetzt ein anderer Junge irgendwie einen Nagellack daneben hat.
Ja.
Ne? Und da gibt es so traurige und so schlimme Beispiele dafür, wie Kinder schon in ganz jungen Jahren einen übergedeckelt bekommen aufgrund von irgendwelchen Ängsten oder Mustern, die dann Erwachsene da reintragen, dass ich mir denke, ey Leute, ihr könnt echt alle mal ein bisschen lockerer werden. Das sind Kinder und lasst sie doch einfach mal Kinder sein. Lasst sie doch mal machen. Lasst sie doch mal ausprobieren. Mein kleiner Sohn hatte, während wir auf dieser Reise waren, eine Zeit, wo der war in so einem Elsa-Tunnel. Der hat nur Kleider getragen. Nur, der hat sich irgendwann, das ging los mit Karneval und der Große so sehr typisch, hat sich ein Astronautenkostüm rausgesucht und der Kleine stand da und sagt, Papa, kann ich dieses Kleid haben? Und ich habe mir gesagt, ja klar, sicher, warum denn nicht? Und ich denke, also mittlerweile macht er das auch nicht mehr, ne? Er rennt jetzt auch in seiner Engelbert und Strauß-Buchse rum und ist trotzdem ein zart beseitetes Seelchen und hat ein gutes Herz und ist sehr empathisch und so. Aber er ist da so ein bisschen, ich würde sagen, rausgewachsen. Aber wir haben ihn das alles ausprobieren lassen. Wir haben ihn das alles machen lassen. Und es war halt die perfekte Mische, ne? Ihr müsst euch den vorstellen, irgendwie in Tarifa am Strand in der zweiten Reihe zwischen den Wohnmobilen, oben ohne, braun gebrannt, schulterlange blonde Locken und dann dazu so ein Tüllrock, ne? So, und dann eine Gummistiefel und dann gib ihm auf dem Laufrad. Also das war echt ein Bild für die Götter. Und ich denke mir halt, wenn man sowas in jungen Jahren irgendwie so abdeckelt und sagt so, nein, das darfst du nicht machen, dann denken doch alle, du bist ein Mädchen und so, dann tut man den Kindern einfach nichts Gutes.
Absolut nicht, das stimmt. Also positive Männlichkeit ist die wesentlich bessere Alternative, habe ich jetzt gerade rausgehört. Wie schaffen wir es denn, unseren Kindern positive Männlichkeit zu vermitteln? Also das ist jetzt gerade schon gesagt, Nagellack und Türkleidchen sollte man erlauben. Gibt es noch irgendwie Dinge, wie man positiv männlich ist?
Ja, ich glaube, es fängt schon viel früher an, weil Nagellack und Türkleid für manche Leute ja absoluter Extremismus sind, was das angeht. Ich möchte einfach mal zum Beispiel den Umgang mit den eigenen Gefühlen nach vorne stellen, weil ich habe zum Beispiel neulich eine Situation gehabt, da hatte ich eine Woche Urlaub und ich habe gesagt, ey, ich will die irgendwie nutzen, die Kinder haben auch frei. An der Waldorfschule, wo die Jungs sind, gibt es so Faschingsferien, ne? Also rund um Karneval haben die eine Woche frei. Und ich habe mir das Wohnmobil geschnappt und bin mit denen zur Ostsee gefahren. Und ich bin irgendwie, ich hatte einen super krass anstrengenden Tag. Ich bin da hochgefahren und musste irgendwie die Tablets mit, ne, und mach hier Papa, Mama Hotspot und ich will noch was gucken und wann können wir Pipi-Pause? Und das war so, so ein richtiger Tag einfach, ne, so, dass du dir am Ende denkst, so, okay, Kissen, wo bist du? Ich will schlafen. Und dann sind wir im Dunkeln angekommen auf dem Campingplatz. Ich habe noch den Strom reingesteckt und gesagt, Jungs, Alter, wir gehen jetzt noch zum Meer. Und dann sind wir ans Meer gegangen mit der Taschenlampe und standen alle barfuß im Wasser und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil es einfach alles von mir gefallen ist, weil ich so dachte, boah krass, wir haben das geschafft, ey. Und wir haben uns so in den Arm genommen und dann guckt mein Kleiner so, ja, Papa, warum weinst du? Und ich sage, ich bin glücklich, ich bin erschöpft, ich bin froh, ich bin stolz auf uns, ich fühle gerade ganz, ganz viel. Und da haben wir dann echt in diesem Urlaub total viel drüber gesprochen, weil halt dieses Ernstnehmen von Gefühlen und zwar von allen total wichtig ist, auch von Anfang an. Und das ist was ich mit meinem Männerbild total lange nicht hatte. Ich habe erst durch meine Therapie mit 35 gelernt, dass es okay ist zu heulen und dass ich das nicht in mich reinschlucken muss und gelernt, mich aus einer Depression wieder rauszukämpfen, indem ich einfach mal sage, ne, es ist okay, du darfst traurig sein und wir weinen jetzt mal hier und wir finden das schön. Und ich erlebe Momente, wo ich mit meinen Kindern hier sitze und keine Ahnung, total random irgendwie, man sagt sich was Schönes und auf einmal kullert eine Träne und so, was ist los? Och, das berührt mich gerade, dass du das sagst, das ist total schön. Und wenn wir anfangen, ein positives Vorbild in Bezug auf Gefühle zu sein, können wir uns sehr sicher sein, dass unsere Kinder ihre Tränen nicht verstecken, wenn es drauf ankommt. Weil gerade das Thema Gefühlswelten oder das, der Umgang mit negativen Gefühlen ist ja bei Männern extremst tabuisiert. Du darfst immer stark sein, du sollst ein Macher sein, du sollst irgendwie Alpha sein und kämpfen und in irgendwelche Bootcamps gehen und dich an irgendeinem Rudel beteiligen und 1% Mindset und Aber wenn es dann darum geht, mal was anderes außer Wut und Stärke und Kraft oder Hass zu kanalisieren, nämlich Traurigkeit, Einsamkeit oder Herzschmerz, dann ist so, ja, aber mach das mal bitte da hinten, nicht hier bei uns am Lagerfeuer. Also das finde ich dann immer ein bisschen schwierig und deswegen möchte ich diesen Umgang mit Gefühlen und einen positiven Zugang zu den eigenen Gefühlen als vielleicht nicht ganz so radikales Beispiel wie Nagellack und Kleid nach vorne stellen und sagen, das ist wichtig, da können wir einen guten Beitrag zur positiven Männlichkeit leisten.
Ja, total. Hast du noch so ein paar Ideen, wie wir unsere Kinder stärken können? Also ja, klar, ich persönlich bin auch jemand, der das Kind hat mit Kleid und mit Nagellack in die Kita gehen lassen. Jetzt werden die Kinder auch älter und ich merke so ein bisschen, dass sich das auch verfestigt. Also wir waren gestern einkaufen und mein Sohn stand minutenlang vor einem lilanen Pullover, den fand er so schön und hat sich einfach nicht getraut. Ich habe dann immer gesagt, komm, wir nehmen den, und er meinte, na, aber damit kann ich ja nicht in die Schule gehen, und das fand ich total tragisch. Ich habe ihn am Ende natürlich trotzdem gekauft und habe gesagt, zieh es in der Freizeit an. Aber das hat mich unbefriedigt gelassen. Also
fühle ich total.
Dem Erlauben, wie schaffen wir es, unsere Kinder zu bestärken, die vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht haben?
Ich fühle das Beispiel total, weil witzigerweise hatte ich vorgestern das Gleiche mit einem hellblauen Pullover mit gesticktem Einhorn, mit einem gestickten Eichhörnchen mit Glitzerpailletten. Das war noch nicht mein Einhorn, das war ein Eichhörnchen. Und mein kleiner Sohn stand da und der hat das Ding früher gerockt, ne, zum Tüllkleid mäßig so. Also das war so dieser Style. Und dann hat er sich das so angeguckt und gesagt, aber Papa, ey, da sind diese... Da ist diese Jungs in der Klasse so. Und er hat genau so ein ähnliches Beispiel. Und ich saß da so und ich habe den dann echt so an der Hand genommen und gesagt, hey, ganz einfach, vergiss das. Findest du das schön? Ja, dann zieh's an. Und wenn die was sagen, was kann ich dann sagen? Ja, Farben sind für alle da. Ich finde Glitzer cool. Mir doch egal. Wenn du den Pulli nicht magst, dann guck woanders hin. Ich glaube, man muss es einmal man muss Resilienz schaffen, so im Sinne von vielleicht ein paar schlagfertige Antworten mit an die Hand geben für den Fall, dass es wirklich mal zu übergriffigen, negativen oder blöden Kommentaren kommt. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein Vorbild sein und zu sagen, ey, guck mal, Papa rockt auch einen pinken Pullover. So, ne? Also ich habe auch ein paar pinke Pullis und irgendwie Shirts mit irgendwelchen Sachen drauf, wo man jetzt vielleicht nicht so davon ausgeht, dass die ein 1,92 großer Kerl mit über 100 Kilo und Tattoos auf den Händen tragen würde. Aber ich mache es halt trotzdem, weil es mir gefällt und weil ich außerdem weiß, dass ich damit einen guten Beitrag für meine Kids leiste. Also vielleicht auch so ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen und solche Dinge halt dann benennen, wenn sie auftreten, und auch dann besprechen, ne? Also wenn ich die Kinder von der Schule abhole, kommen ganz oft so kleine Gesprächsfragmente, dann so, ja, und dann ist der, und dann haben die das gesagt. Und dann so, okay, warte mal, stopp, mach mal kurz Musik aus. Aber warum hat er das denn gesagt? Was glaubst du denn? Ja, vielleicht, weil der nicht weiß, dass ich einen Pullover so gerne trage. Aha, vielleicht weiß der nicht, dass Farben für alle da sind. Vielleicht sagst du ihm das mal. Ja, dann sage ich ihm das morgen mal. Und nächster, Papa, ich habe dem das gesagt. Und weißt du, was der mir erzählt hat? Der hat mir erzählt, der hat schon mal einen Pullover von seiner Schwester angehabt. So, aha, guck mal so, ne? Und also auch die Kleinen schon. Auch so dieses erste, zweite Klasse-Ding. So, mein Großer ist jetzt in der zweiten, der Kleine in der ersten Klasse. Aber auch bei den Kindergarten-Kids habe ich das damals so krass gemerkt. In dem Moment, wo ich das aufgebrochen habe und am nächsten Morgen der große, bärtige Bärtiger mit lackierten Fingernägeln war, da hat natürlich keiner mehr gesagt, Felix ist ein Mädchen. Weil die auf einmal, na, warte mal, aber wir finden Felix cool und der spielt mit uns Fußball und wir spielen immer Sagerland zusammen und wir basteln und der kann voll viel und der ist voll der Handwerker. und der hat Nagellack. Nee, okay, Nagellack haken wir jetzt ab, ist okay. So, weißt du einfach. Also ich glaube, es braucht manchmal halt auch so ein bisschen, ich hätte beinahe Vorbilder gesagt, aber das ist es nicht. Es braucht, das hat der Heiner Fischer neulich sehr schön definiert von Vaterwelten in einem Gespräch mit mir, es braucht Nebenbilder. Das finde ich ein schönes Wort. Es braucht nicht immer nur Vorbilder, es braucht Nebenbilder. Also Leute, mit denen man sich so identifizieren kann, die so auf einer Ebene mit einem sind. Das fand ich super schön und das möchte ich da noch beistellen.
Mhm. Ja. Ja, genau. Ich sage dann zu meinem Kind auch, also man begegnet ja im Alltag auch durchaus Menschen, die interessant oder sehr extrovertiert gekleidet sind. Da richte ich dann die Aufmerksamkeit drauf und sage, schau mal, der zieht sich einfach an, was er möchte und schau mal, wie die Leute damit umgehen. Und ich glaube, das hilft den schon, den Kindern schon gut weiter.
Super Beispiel auch.
Lieber Felix, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Und ich wünsche euch noch eine ganz gute Zeit. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Und ich freue mich auch sehr, dass wir auch dein Buch Hat die Mutti heute frei aus dem Verlag Gräf und Unzer verlosen dürfen. Ja, kommentiert dazu einfach das passende Posting bei Instagram oder schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Felix an wunschkindblog@gmail.com. Und in den Shownotes und im Blog verlinken wir euch das Buch natürlich auch wieder. Wenn ihr noch mehr zum Thema Vaterschaft hören wollt, ist vielleicht auch die Folge 66 unseres Podcasts interessant. Darin haben wir nämlich mit Carsten Fornu über selbstbestimmte Vaterschaft gesprochen. Und den Link zu dieser Folge findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, seid auch gerne nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin sagen wir erst einmal Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.